Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ärgern werden sich heute vermutlich einige Architektinnen und Architekten, die im Rennen waren um einen Museumsbau in Berlin, ärgern darüber, dass sie nicht den Zuschlag bekommen haben. Es geht um das künftige Exilmuseum. Der Siegerentwurf steht nun fest für ein Museum, das in einer Dauerausstellung ab 2025 die Geschichten erzählen will von Menschen, die sich dem Einfluss der Nazis entziehen konnten durch Flucht durch das Exil. Maria Ossowski berichtet.
Warum erst jetzt? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch die Thematik Exilmuseum. 500.000 Menschen mussten vor den Nazis fliehen. Berühmte wie Thomas Mann, Mascha Kaleko, Einstein oder Bertolt Brecht, namenlose wie die Ärztin Hertha Nathorff, die in den USA Haushaltshilfe und Köchin und für manche Arbeitgeber ein Dirty Refugee war, ein dreckiger Flüchtling. Für sie alle soll im Halbrund um das Ruinenportal des Anhalter Bahnhofs ein kühnes Gebäude entstehen. Aus Beton und gelbem Ziegel mit halbrunden Fensterfronten hin zum Bahnhofseingang oder Ausgang. Die Idee zu solch einem längst fälligen Museum hatte die Nobelpreisträgerin Hertha Müller. Vor 10 Jahren schrieb sie der Bundeskanzlerin dazu einen Brief. Der Ort ist für die Dichterin genau der passende.
Früher gingen durch das Portal täglich tausende Reisende in eine riesige Bahnhofshalle. Aber ab 1933 glich auch das Monumentale des Anhalter Bahnhofs mit seinen Verzierungen der Angst im Hals. Angst vor der Flucht, deren Ende ungewiss war. Tausende fuhren verzweifelt in eine Leere hinein und ließen eine Leere in Deutschland zurück.
Eine geistige Leere, eine menschliche Leere. Der Entwurf der preisgekrönten Kopenhagener Architektin Dorte Mandrup greift diese Zustände der Heimatlosigkeit und des Ungewissen innen und außen auf. Das Gebäude ist ein symmetrischer, rechteckiger, aber gebogener Riegel. Im Zentrum vor dem Neubau steht die Ruine des Bahnhofs. Innen werden zum Beispiel gewölbte Böden, die Unsicherheit der Flüchtlinge, symbolisieren. Ein Museum mit Exponaten wird es nicht sein. Es soll auf 3500 Quadratmeter Nutzfläche vor allem medial Geschichten der Flucht erzählen. Denn, so Schirmherr Joachim Gauck, allein ein Museum hilft noch nicht beim Nachdenken und Mitfühlen.
Mahnmale, Gedenkorte und Tafeln oder auch Museen allein bewahren uns ja nicht davor, im Hier und Heute gleichgültig zu werden.
Mit dem ersten Preis für die dänische Architektin beginnt auch der große Spendenaufruf für das Museum, das bislang allein bürgerschaftlich getragen wird. Der Bund hat sich noch nicht beteiligt.
Und zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur ist jetzt der Gründungsdirektor des Museums, Christoph Stölzel, Historiker, Publizist, Politiker, ist zu uns gekommen. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Jetzt ist es vermutlich schwer für Sie, Nein zu sagen. Ich frage aber trotzdem, war das auch Ihr Favorit, dieser Entwurf?
Ja, durchaus. Ja, das ist ja doch schwierig. Man waren lauter tolle Entwürfe, aber man ist nach so einem vielstündigen Prozess klüger. Also so ab der Mitte etwa war das auch absolut der Favorit der Vertreter des Exilmuseums in der Planung.
Hm. Was hat Sie besonders überzeugt? Es klang ja gerade schon ein bisschen an. Es gibt diese Bögen, die überall auftauchen, die halt irgendwie das so ein bisschen lockern, was ansonsten einfach nur ein Kasten wäre. Ja, aber alles, was sozusagen kastig wäre, wird durch so Bögen gelockert. Was hat Sie an diesem Entwurf besonders überzeugt?
Wenn man es genau anschaut, ist es kein Kasten, sondern eine Brücke. Hm. Interessanterweise, der sogenannte Kasten, dieses geschwungene Gebilde, steht ja auf 4 ganz, ganz zierlichen Füßen. Wie das technisch möglich ist, bin ich sehr gespannt, aber die Architekten wissen ja sowas. Es ist eine große Brücke. Und wenn man überhaupt nach so einer Metapher sucht, dann ist diese große Geschichte des Exils ja in der Tat so etwas, eine Brücke aus diesem von den Nazis terrorisierten Europa hinüber in die anderen Welten. Also damit können wir ganz gut leben. Und es ist eines, was ganz wichtig ist. Diese Geschichte des Exils ist ja aus vielen Gründen so versunken, weil sie eben nur erzählt werden kann in vielen, vielen Einzelbiografien. Statistisch, soziologisch ist das alles längst erforscht, aber das ist nicht das, was uns daran interessiert, sondern diese unglaublich beeindruckenden Schicksale von Tapferkeit, von Überleben, vom Neubeginn in der Fremde, auch vom Scheitern in der Fremde. Es muss bedeutend sein, das ist eine bedeutende Geschichte. Und der erste Eindruck von diesem Gebäude, von diesem Gehäuse muss sein, hier geht es um die große Geschichte, ohne dass es deswegen irgendwie so aufgeblasen oder feierlich sein muss. Und dies macht dieser Entwurf sehr gut. Du weißt, das ist nicht irgend so eine denkmalpflegerische Nettigkeit gegenüber diesem Portal, was inzwischen alle ganz gern mögen, sondern das ist tatsächlich kraftvoll eine eigene Erzählung.
Mhm. Sie sagen, es geht ums Geschichtenerzählen, weniger um Zahlen, um Statistiken. Jetzt klang es ganz kurz an, die sollen medial erzählt werden. Wie wollen Sie die erzählen? Haben Sie da schon Ideen?
Ja, also es gibt dankenswerterweise seit vielen Jahrzehnten eine große Exilforschung in Deutschland. Zuerst in der Literaturgeschichte, aber auch inzwischen wissenschaftsgeschichtlich und alltagsgeschichtlich. Was dieses Team da tun, wir suchen dazu die Bilder und die Töne. Das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Geschichte. Als Text gibt es sehr viel an Bildern, gar an Filmen, nicht so viel. Aber wenn man gräbt, findet man was. Und wir hatten sowieso gedacht, dass also die klassische Wandabwicklung eines historischen Museums für diese Geschichte nicht taugt. Das sind ja 500.000 Leute, die vertrieben wurden. Davon kann man ohnehin nur eine irgendwie repräsentative Auswahl da zu Gehör bringen. Und das muss mit all den modernen, tollen Mitteln, die es gibt, der Medien, verwirklicht werden. Ich bin da ganz optimistisch, bin ja von Haus aus eher ein Museumsfetischist alter Schule gewesen, aber für dieses Thema geht das gar nicht. Und wenn man genauer nun gräbt, ist es ganz, ganz erstaunlich, was man findet. Allein der ganze Film- und Filmmusik-Emigration nach Hollywood, welche Spuren die hinterlassen haben, die Theaterleute, die Schauspieler, aber auch die Wirtschaftsleute, die Juristen, diejenigen, die nach dem Krieg hier als Re-Educations-Idealisten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aufgebaut haben. Es gibt doch viel Originaltöne, das gibt es, und sonst muss man inszenieren. Ich bin da ganz optimistisch.
Wird aber auf jeden Fall dann was, wofür man, klingt jedenfalls so, wofür man Zeit mitbringen muss.
Die Zeit brauchen wir, die haben wir auch. Und ich meine, jetzt wird erstmal das Geld gesammelt für diesen Bau. Nach aller Erfahrung wird das nicht in 2 Stunden, es wird Erfolg haben, aber nicht von heute auf morgen. Mhm. Aber das Team ist ja auch schon einige Zeit am Werk. Wir sind schon 3 Jahre am Werk, füttern eine gewaltige Datenbank, wo alles drin ist. Welche Bilder gibt es, welche Originaltöne, welche Filmstreifen, wo muss man inszenieren, wo muss man Parallelbilder zeigen und in welchen Ländern der Welt ist noch was zu finden. Mhm. Nochmals, es ist als Dokumentation relativ gut erschlossen. In der Frage der Bilder und der Töne, da muss mir sehr viel nachlegen.
Brücken haben Sie schon gebraucht, diesen Begriff als Brücke in ein anderes Leben für diejenigen, die ins Exil gegangen sind. Aber dann soll es ja auch Brücken ins Heute schlagen, soll auch die Aktualität von Flucht und von Exil eben thematisieren. Wie wollen Sie das machen, ohne sozusagen diese ja auch große eigentliche Aufgabe und dieses eigentliche Material dabei aus den Augen zu verlieren?
Ja, uns war von Anfang an klar, dass man die Geschichte jetzt anders erzählen muss als vor 30 Jahren. Das ist einfach anders. Die Öffentlichkeit, wir alle sind sensibilisiert, sind aufgeschreckt, sind aufgeregt wegen dieser weltweiten Fluchtbewegung, wo Deutschland als Aufnahmeland eine große Rolle spielt. Das kann man nicht gleichsetzen, weil natürlich die Vertreibung dieser ganz spezifischen, eher mittelständischen, intellektuellen Exilanten in den 30er Jahren wirklich ganz was anderes ist. Trotzdem Urerfahrungen des Passverlustes, des Heimatverlustes, der Degradierung der beruflichen, der sprachlichen Isolierung, all dies ist doch sehr, sehr ähnlich. Und man lernt in der Betrachtung dieser Schicksale von damals doch sehr viel darüber, wie man es heute eigentlich besser machen könnte, so wie der deutsche Asylparagraph ein Echo, eine Antwort ist auf die schreckliche Aussperrung vieler Flüchtlinge aus Deutschland während der 30er und frühen 40er Jahre. Und wir werden natürlich dort auch Platz haben für Initiativen, die sich mit dem heutigen Fluchtschicksal beschäftigen. Wir haben immer gesagt, wir nehmen den Mund nicht zu voll. Man kann es nicht alles dort erzählen. Aber was wir tun, ist auf Rufweite zu den heutigen Ereignissen. Und da gibt es auch Platz. Es gibt Sonderveranstaltungen und Ausstellungsräume. Wir hoffen sehr, dass die Initiativen, die mit Flucht und Vertreibung heute sich beschäftigen, bei uns auch Heimatrecht genießen und mit uns gemeinsam was veranstalten.
Der Gründungsdirektor des Exilmuseums, Christoph Stölzel. Seit heute steht der Entwurf fest. Demnächst wird dann irgendwann gebaut. 2025 soll das Museum fertig sein. Danke für den Besuch hier im Studio.
Vielen Dank fürs Fragen.